herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, die Identifikation mit einer Diagnose. In der Folge 13 habe ich schon Informationen gegeben über das Phänomen Diagnose. Ich würde euch also bei Interesse mit diesem Thema empfehlen, dass ihr euch diese Folge auch anhört. Und heute möchte ich mich vor allen Dingen um das Thema kümmern, wie geht es mir mit dem Thema bezüglich Identifikation und gleichzeitig auch, welche Dynamiken entstehen, wenn ich meine Identifikation mit einer Diagnose aufrechterhalte und auch das Phänomen, wie läuft das ab, wenn ich diese verändern möchte. Ja, ein sehr komplexes Feld. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und mal im Internet recherchiert mit den Begriffen, um zu gucken, gibt es denn dazu schon Informationen? Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Begriffe Identität und Diagnose oder Identifikation mit einer Diagnose eingebe, gibt es dort eher unzureichend oder eher fachspezifische Informationen bezüglich bestimmter Diagnosen. Und von daher halte ich es für sehr wichtig, dass wir hier dazu diese Folge machen, also beziehungsweise ihr die Informationen über den Inhalt dieser Folge hierüber erhaltet mit dieser Folge. Und gleichzeitig leite ich damit auch mit den weiteren Folgen die Betrachtung der verschiedenen psychiatrischen oder psychiatrischen Diagnosen, der ICD-Diagnosen und wie man damit umgeht, welche Erfahrungen damit gemacht worden sind und meine Erfahrung auch damit aus der Praxis zu den verschiedenen Störungsbildern. Die werden dann ab nächster Folge dann beginnen. Ja, wir fangen am besten mit dem Phänomen an. Diagnosen sind, also dass ihr erstmal versteht, Diagnosen sind ganz klar festgelegte Formulierungen von Befindlichkeiten über Symptome. Das heißt also, es werden Kriterien gesetzt, die erfüllt werden müssen, um eine, im klinischen Sinne, eine Diagnose, also jetzt nicht umgangssprachlich, sondern im klinischen Sinne, eine Diagnose vergeben zu können. Natürlich haben wir, das nehme ich jetzt kurz aus der Folge 13 nochmal auf, das Phänomen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Depressionen, dann hat jeder eine Idee dazu. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der fragt, was haben Sie denn? Und ich sage, ich habe eine Depression, hat der eine Vorstellung von Depressionen, ich ja auch, aber wir wissen beide nicht, ob wir die gleiche Vorstellung haben. Weil gerade bei psychiatrischen Krankheitsbildern oder bei Diagnosen ist die individuelle Erfahrung damit unterschiedlich. Das kann also sein, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass bestimmte Symptome mit dem Erleben der Depression für mich selbstverständlich sind, aber vielleicht für den Arzt, der mich dann da begutachtet oder sich ansieht, ne, eher nicht. Also dass der dann eher sagen würde, nee, das ist ja, also sehe ich ganz anders. Oder würde ich jetzt nicht im Rahmen von Diagnosen so einschätzen, also dass es damit im Zusammenhang steht. Na, das wäre dann so das Phänomen umgangssprachliche Nutzung von Diagnosen und fachliche Benutzung von Diagnosen. Auch müssen wir uns klar darüber sein, dass auch jeder Fachmann oder Fachfrau, ne, da auch immer auf eigene Erfahrungen mit zurückgreift. Das heißt also, wenn ich jetzt etwas lerne über eine Diagnose, und natürlich ist das auch immer in Entwicklung, wenn ihr nur allein euch vorstellt, bisher arbeiten wir über dem ICD-10 mit Diagnosen als Fachpersonal bzw. als Ärzteschaft Und wir werden jetzt über das ICD-11 bis 2025 weiter quasi das weiterentwickeln, beziehungsweise die Diagnosen in einem anderen Kontext, in einem moderneren Kontext, in einer, so ist der Anspruch, in der ja, Berücksichtigung von den Veränderungen in unserem menschlichen Erleben, dass man diese Dinge mehr berücksichtigt. Nehmen wir nur das Phänomen, wie das Digitale, wie die digitale Welt uns beeinflusst. Oder nehmen wir das Phänomen Burnout. Ne? So, das ist ja in dem ICD-10 nur bedingt berücksichtigt worden. Auch das Setting Trauma, da kommen wir dann fachspezifisch dann beim nächsten Mal, steigen wir über Trauma ein, dass das auch eine Veränderung erfährt, was ich auch sehr wichtig und gut finde. Das erläutere ich dann. Und das kann trotzdem abweichen von dem umgangssprachlichen Benutzen von zum Beispiel Begriffen wie Depression oder Panikattacken oder Panik oder auch Borderline. Das sind so Begriffe, die so in der ja schon Alterssprache mit psychischen Symptomen angekommen ist. Gut, so viel erstmal dazu allgemein. Das bedeutet also, es muss genauer eingegrenzt werden, was habe ich denn, wie erlebe ich das denn? Also es geht um das subjektive Erleben, wie erlebe ich meine Symptome und wie kann man dann aus von fachlicher Sicht das dann in einer Diagnose also nochmal für euch zur Erinnerung, als ein Begriff, der eine bestimmte Konstellation von Symptomen in einer Qualität sowohl in der Ausprägung und auch in der zeitlichen Perspektive eingrenzt. Und indem es nämlich dann durch einen Begriff festgehalten wird. Also sagen wir mal, wenn ich vor 10 Jahren eine Depression hatte und jetzt nicht mehr, dann kann ich nicht von Depression sprechen, dass ich die jetzt habe. Dann müsste ich sagen, ich hatte mal eine Depression. Und wenn ich dann trotzdem wieder depressive Symptome habe, dann könnte ich sagen, ich habe wieder eine Depression. Oder also es geht darum auch, dass man sich klar macht, habe ich das einmal gehabt, habe ich das mehrmals gehabt, nennt man das dann vielleicht sogar anders. Ist vielleicht sogar der Ursprung meines emotionalen Erlebens, also vom depressiven Erleben, vielleicht sogar ein ganz anderer. Vielleicht ist der Ursprung ja eher was aus einer ganz anderen Problematik heraus entstanden ist, die mir aber damals gar nicht so als solche klar war. Genauso haben wir aber auch das große Dilemma bei Diagnosen. Jetzt greife ich noch ein anderes Themenfeld auf, dass wir zum Beispiel gerade im Jugendalter, ne, müssen wir uns auch mal klar machen, gerade im Jugendalter beginnt die Identifikation mit mir als Individuum, dass ich also ganz anders mit mir mich auseinandersetze. Wer bin ich denn? Wer möchte ich denn sein? Ne, also, dass man nicht immer sagt, Papa, Mama, alles ist super, was die machen, sondern dass ich erkenne, okay, ich habe eine eigene Sicht darauf, ich sehe das anders, ich sehe auch meine Eltern inzwischen anders. Ne, also man geht in einen ganz anderen Austausch mit mir und dem Umfeld. Und ja, das ist etwas, was halt meine Weltsicht verändert. Im Grunde genommen stelle ich mich auch auf eine Weise in Frage und gucke, wer bin ich denn oder wer möchte ich sein? Und inwieweit ist das, was ich mir vorstelle davon, was ich sein möchte oder wer ich sein möchte, denn überhaupt realistisch? Ist das überhaupt, also kommt das überhaupt so an? Also mit anderen Worten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich müsste jetzt ganz bestimmte körperliche Merkmale haben. Ja, sagen wir mal zum Beispiel, ich brauche einen Waschbrettbauch oder ich möchte irgendwie voll die Muskeln haben oder ich möchte vielleicht bestimmt groß sein oder ich möchte eine bestimmte körperliche Aktivität können, ne, die vielleicht nur extrem oder bestimmte Spezialisten in Sportbereichen nur können. Ne, so, dann werde ich an der Stelle feststellen, dass ich entweder das erfülle, nicht die Voraussetzungen halt mitbringe oder dass ich halt das nicht habe und dann versuche ich das halt in dieser Richtung zu verändern, meine Identität, mein Sein, mein körperliches Sein, mein psychisches Sein und dann kann ich dann entweder das sogar in die Richtung verändern und stelle fest, juhu, ich habe mein Ziel erreicht oder wenn meine Vorstellung von etwas zu weit weg von der Realität ist, dann werde ich immer einer Vorstellung, einer Illusion von mir hinterherlaufen und solange ich die vor Augen habe, beeinflusst die natürlich meine Befindlichkeit. Wenn ich also mir vorstelle, Mensch, nehmen wir mal an, ich bin sogar noch im Kindesalter sehr stark von bestimmten Vorstellungen von Menschsein konfrontiert worden, also zum Beispiel, dass man, wenn halt meine Eltern mich auf Händen getragen haben, ich mache mal ein Extrembeispiel, und ich der Meinung bin, Mensch, ja, ich möchte jetzt auch als Prinzessin oder Prinz, ne, jetzt so im Leben auch weiter durch das Leben gehen, mir steht alles zu, man muss mir das alles geben, was ich will, werde ich spätestens dann, wenn ich dann in ein autonomes, eigenständiges Leben gehe, feststellen, dass das ja gar nicht die Realität abbildet. Oder ich eventuell in einem Umfeld bin, was diese, ich nenne es mal Homogenität, also diese Übereinstimmung meiner Vorstellung auch weiterhin tragen kann. Also wenn ich privilegiert bin oder ich ein Umfeld habe, was halt genau das berücksichtigt. Ja, so. Dann, klar, dann kann das sein, dass das eher wahrscheinlich ist. Ne? Und wenn nicht, werde ich schnell die Erfahrung machen, oh, das ist ja gar nicht so. Was ist denn da los? Und dann muss ich an der Stelle, ich werde von der Realität eingeladen, mein Bild von mir anzupassen und entsprechend zu verändern. Und wenn ich, jetzt nochmal zurück zur Jugend, ne, wenn ich dann halt merke, okay, ich lasse aber von meiner Vorstellung nicht los, ich möchte, dass sie bestehen bleibt, habe ich eine Diskrepanz, also einen Unterschied von dem, was ich bin, zu dem, was ich sein möchte. Und das ist meiner Meinung nach die Eintrittskarte in das psychische, sagen wir mal, Symptome erleben. Ja, so kann man das am besten formulieren. Warum? Weil die Symptome mir ja deutlich machen, Mensch, ich bin ja gar nicht so, wie ich sein möchte. Ja, und ich möchte jetzt hier was verändern. Bitte, bitte, bitte. Ne? So, das muss klappen. Das muss in die Richtung gehen. Und die Realität ist, so müsst ihr euch das wirklich immer wieder vorstellen. Die Realität spiegelt mir im Grunde genommen das, was gerade ist. Wenn ich also zum Beispiel in einem Kriegsgebiet lebe, und da ist nur Mord und Totschlag, dann werde ich diese Realität so lange erleben müssen, solange ich dort bin und sein muss. Wenn ich eine Möglichkeit habe, das zu verlassen, dann werde ich dann eine andere Realität erleben. Ob die besser ist als die, die ich vorher erlebt habe, kann ich noch nicht wissen. Deswegen beeinflusst das schon alleine meine Entscheidung. Wenn ich etwas nicht weiß oder ich vielleicht nur das kenne, was halt in dem Kriegsgebiet dann aber aufrechterhalten bleibt, ja, also in dem das zerstört wird, was vorher halt noch kein Kriegsgebiet war, dann werde ich natürlich an einer bestimmten Vorstellung festhalten. Und dann werde ich dann kämpfen müssen. Oder ich werde vielleicht auch sterben. Ne? So, wenn das meine Form von Realität, von Interpretation von Realität ist, dann ist das in dem Moment so. Aber ich habe auch die Möglichkeit zu entscheiden, okay, das, was ich mir vorstelle, ist hier nicht. Und entweder muss ich mich verändern oder ich muss die Umgebung verändern. Jetzt kann ich natürlich mir vielleicht die Vorstellung haben, ich muss jetzt irgendwie durch den Krieg versuchen, das Ziel zu erreichen. Ja. Okay, ne, das ist jetzt ein Sonderthema, ich würde jetzt ungern zu stark aufs Kriegsthema eingehen, aber ich will auf das Phänomen hinaus, wenn aber das gerade derzeit sich nicht abzeichnet und auch noch vielleicht länger anhält, weil Krieg hat eine eigene Dynamik, dann ist es dann die Frage, halte ich es weiter aus oder muss ich vielleicht doch eventuell über meinen Tellerrand schauen? Thema Identität, worüber identifiziere ich mich, wenn ich eine Identifikation habe und die mir wichtig ist, werde ich Schwierigkeiten haben, diese loszulassen oder zu erweitern. Es sei denn, ich habe das als eine Ressource in mir, dass ich auch mir vorstellen kann, ich darf mich entwickeln, ich darf mich erweitern, ich darf auch mal Dinge ausprobieren, ich darf auch mal schauen. Ne? So. Und das ist halt die Frage, erlaube ich mir das oder habe ich das gelernt? Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich an dieser Realität festhalten. Und hier nochmal ein kurzer Schlenker auch zum Thema Suizidalität. Ein Suizidversuch ist nichts anderes, als erstmal sich klarzumachen, ich habe eine Vorstellung von Leben, auch von mir innerhalb des Erlebens. Und wenn das nicht lebenswert ist und auch noch dazu drängt, so will ich nicht das Leben haben, gibt mir die Psyche und der Körper das Signal raus aus dem Leben. Allerdings ist das nur als Hinweis gemeint, dass ich mein Leben verändern muss. Nicht, dass ich mein physisches Leben verlassen muss, dass ich mich suizidieren soll, sondern dass ich mein Leben verändern bzw. aufgeben sollte. Sprich meine Vorstellung, meine Wertvorstellung von Leben. Und das ist das große Dilemma. Wir Menschen neigen dazu, unsere Wertvorstellung höher zu stellen als das Leben an sich, als unser Leben an sich. Es sei denn, ich habe für mich dieses Phänomen und entscheide mich dafür, okay, vielleicht schaffe ich es nicht selber, dass die Werte oder meine Vorstellung von Möglichkeiten von Lebensqualität mir zu erschließen, dann, das ist auch vollkommen okay, das ist menschlich, ne? Wenn ich etwas nicht gelernt habe, kann ich es nicht. Ne? Und dann muss man sich das vielleicht erstmal aneignen. Und dann darf ich mir auch Hilfe suchen. Dann darf ich mir auch vor allen Dingen Hilfe suchen von Personen, die mich erstens verstehen sollten und zweitens auch angemessen begleiten können. Und das sind ja schon wieder neue Herausforderungen. Aber dass wir erstmal das verstehen. Und wenn wir das nicht tun, also wenn wir nicht für uns sorgen, dann wird entsprechend der Körper weitere Symptome und generieren, also heißt uns zeigen, nicht um uns zu bestrafen oder zu ärgern. Das ist nicht zufällig, was zu uns, was uns passiert, im Sinne von irgendwie wie so ja, aus heiterem Himmel, ne? Sondern zufällig im Sinne von, es fällt mir zu. Oder es ist eine Bestimmung, es steht, es ist etwas, was mich jetzt gerade herausfordert, Dinge zu erkennen und für mich konstruktiv zu lösen. Also wieder bei Suizidalität wäre das, dass ich mir dann an der Stelle Hilfe suche. Weil wenn ich nicht weiter weiß, dann habe ich das Recht, dass dass mir jemand hilft und wenn ich sogar Gefahr laufe, dass ich mir das Leben nehme, dann muss ich auch mich vor mir selbst schützen in dem Moment. Dann geht das gerade im Moment nicht. Dann brauche ich Hilfe. Die steht mir auch zu. Aber auch das ist ja schon wieder, kann ich Hilfe annehmen? Erlaube ich mir das? Sehe ich überhaupt die Perspektive? Oder bin ich in meinen Werten so, dass ich sage, nee, mir kann man nicht mehr helfen, Bilanz, Fazit bringt nichts und raus aus dem Leben. Das ist aus meiner Sicht wieder das Thema, die Wertvorstellung vom Leben stelle ich höher als mein Leben an sich. Ein Auto funktioniert übrigens genauso, dass es an der Stelle, also wie wir in Bezug auf, wie wir Symptome mitgeteilt bekommen, nämlich wenn zum Beispiel der Tank leer geht, dann gibt es ein Signal. In den modernen Autos ist das auch so, wenn ich einsteige und schnall mich nicht an, gibt es auch Signale. Ne? Und ich will darauf hinaus, also diese ganzen Phänomene, ne, wenn ich zu wenig Öl habe oder der Wagen zu heiß wird, gibt es immer Signale. Und das ist auch gut so, weil viele an der Stelle vielleicht, oder das heißt viele, weil wir Menschen Dinge vielleicht nicht richtig einschätzen können. Vielleicht noch gar nicht wissen, wie ein Auto funktioniert. Wenn ich nicht weiß, dass ein Auto einen Ölwechsel braucht oder Sprit getankt werden muss, dann bestehe ich da und weiß nicht weiter. Und dann ist die Erfahrung über die Signale hilfreich, wenn ich denn die Signale verstehe und interpretieren kann. Weil wenn es plötzlich Geräusche gibt, ja, zum Beispiel steige ich in ein Auto ein, dann piept das, bing, 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 der Lenkrad kann ich nicht steuern, funktioniert nicht, der Wagen bleibt stehen und ich frage mich, was ist denn hier los, ne? Warum geht das nicht? Und steigt jemand anders ein, ne, und auf einmal hört das Piepen auf, dann kann das Lenkrad kann bewegt werden, der Wagen fährt sogar noch, ne, und die Person tankt dann und dann fährt der Wagen wieder ganz weiter und dann ne, fährt weiter und dann denke ich mir so, hör, wieso fährt er denn bei dem, bei mir nicht? Ja, weil die Person Dinge versteht, erkennt und für sich schon automatisiert benutzt, also in einen natürlichen Prozess im Alltag integriert. Weil das Piepen vielleicht kommt, weil ich mich noch nicht angeschnallt habe. Vielleicht auch das Piepen kommt, weil ich die Handbremse noch angezogen habe. Vielleicht auch das Lenkrad sich nicht bewegt, weil das Lenkradschloss noch drin ist. Ne? Also ihr hört vielleicht raus, ne, solche Phänomene, die sind mir dann gar nicht klar, nicht bewusst. Ne? So. Und wenn ich das aber weiß, dann werde ich ganz anders ins Auto einsteigen. Dann werde ich die Signale, die werden dann vielleicht gar nicht, nehme ich vielleicht gar nicht mehr wahr, weil ich ja schon für mich sorge. Und so ist das auch gedacht über unseren Körper, unsere Psyche. Ne, die Signale sind dafür da, dass sie uns Hinweise geben darüber, wie wir für uns sorgen sollten. Nur die Frage ist, habe ich das gelernt, wie sie funktionieren? Und wenn ich das nicht weiß, und jetzt gehe ich mal aus dem Symptomerleben heraus, nehmen wir mal nur allein das Phänomen, wenn ich in meinem Erleben sehr, sehr, sag mal, sensitiv bin, also im Spüren, im Fühlen, vielleicht auch im Denken, sehr, sehr sensibel oder sensitiv oder auch sehr differenziert denken. Vielleicht sogar auch auf einem Weg unterwegs, der nicht so ist, wie die meisten denken. Dann werde ich ja die Erfahrung machen, so, was bin ich denn für einer? Bin ich ein Sonderfall? Ne, bin ich jetzt hier irgendwie ein Problem, ein Außenseiter, ein Alien oder so? Und je nachdem, wie abweichender ich bin in meinem Gedanken von 10 Leuten oder sagen wir von 100 Leuten, bin ich vielleicht dann nur ein oder zwei Personen, die so denken, ja, auch so im differenzierten Denken, dann kann das sein, dass mich Leute sagen, bist du hier ein Schlaumeier, weißt du alles besser und grenzen mich aus. Ne, und das führt dann dazu, dass ich vielleicht mich ganz anders wahrnehme. Oder wenn ich sehr, sehr sensibel bin, sehr sensitiv und in der Familie alles mitbekomme, spüre, wie es denen geht als Kind und kann aber mit diesem vielen Spüren nicht umgehen, das überfordert mich und ich merke eine innere, starke Unruhe oder eine Unterforderung, dass ich merke, Dinge langweilen mich und ich bin total unterfordert, ich brauche jetzt mal so langweilig hier, ich brauche jetzt mal endlich mal Antrieb oder eine Herausforderung und ich das Umfeld erkennt das nicht, dann werde ich dann auch in dem Symptomerleben entsprechend Hinweise bekommen, dass ich dann zum Beispiel gereizter bin, dass ich unruhiger werde, dass ich vielleicht mich schwerer konzentrieren kann, ne, weil die Gedanken an der Stelle ganz anders sind von den anderen. Ne, ich will das jetzt nicht zu schwarz-weiß hier aufmalen, das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber tatsächlich statistisch gesehen, je nachdem welche Studienlage man sich ansieht, könnte man sagen, das sind vielleicht unter 10%. Ne, je nachdem, welchen Fall wir uns anschauen, sind wir bei unter 10% oder vielleicht unter 20%. Ich würde aber behaupten, dass diese Fälle von zum Beispiel dieses differenzierte Spüren mehr ausmachen, also mehr Menschen darunter fallen, weil wir ja nicht nur diese angeborene, also dieses, was wir schon mitbringen ins Leben, ja, also diese Sensitivität haben können, sondern wir können auch durch bestimmte Erlebnisse wie traumatische Erlebnisse ja schon eine das nennt man dann Vigilanz, durch eine erhöhte Vigilanz, Dinge schon nach Gefahren gut, nach Gefahrenlage einschätzen müssen. Also wie geht's der Mama, wie geht's dem Papa? Muss ich jetzt hier noch weiter aufpassen, sonst passiert was Schlimmes? Muss ich das schon entschärfen? Und da haben wir ja schon alleine mit diesem, was ich euch jetzt hier gerade erläutere, schon genug Erklärungen, also erstmal Situationsdarstellungen, die erklären können, warum bestimmte Symptome sich bei mir zeigen. Warum ich vielleicht immer Schwierigkeiten habe, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ich damit überfordert bin. Ich auch gar nicht weiß, was soll ich damit machen. Oder dass ich dann merke, ich bin vielleicht eher müde. Oder ich bin dann eher gereizt. Oder ich bin dann vielleicht eher so deprimiert. Fühle mich alleine. Fühle mich nicht verstanden. Nur wenn ich im Jugendalter bin, ist das sowieso etwas, was ja sowieso erstmal ein mögliches Phänomen sein kann, allein aus dem Pubertätsprozess. Also ich mich zurückziehe, dass ich erstmal schaue, was will ich denn und so weiter. Ne? Und je nachdem, wie mir geholfen wird im Umfeld, also dass man auf meine individuelle Lage eingeht, ne, habe ich es entweder leichter oder ich merke, es wird schwieriger. Also wenn zum Beispiel bestimmte Erwartungen an mich gestellt werden, die ich aber gar nicht erfüllen kann, weil die gar nicht zu mir passen. Ich rede jetzt nicht von Schule, ne? Ich rede jetzt tatsächlich von vielleicht im Familienumfeld, dass ich mich ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen muss, der aber überhaupt nicht zu mir passt. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Vielleicht bis hin zu unmöglich. Und dann werde ich gefühlt immer auffälliger. Und das kann dazu führen, dass ich dann plötzlich durch mein individuelles Reagieren jetzt in ein Symptom erleben komme, was bisher in unserer Gesellschaft über bestimmte Diagnosen, psychiatrische Diagnosen festgehalten wird. Ein sehr, sehr bekanntes Phänomen ist das von ADHS. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Aufmerksamkeit-Hyperaktivitätsdefizitsyndrom. Ne, also A für Aufmerksamkeit, D für Defizit, H für Hyperaktivität und dann S für Syndrom. Und das wäre etwas, was, also ich habe das sehr oft erlebt, dass das, als es das, wenn das kodiert worden ist, dass das sicherlich also von der Verdachtslage her bei allen Fällen zutrifft. Verdachtslage heißt nicht, dass das auch dann der Fall ist, sondern nur, dass die Symptome generell wie ADHS auch diese oder ADS das kennzeichnet, auch vorliegen, aber nicht vielleicht in der, das ist mir häufig aufgefallen, in der zeitlichen Einschätzung, also in welchem Zeitfenster das auftritt oder auch in welchem Kontext das auftritt. Für ADHS muss das an der Stelle in mindestens zwei unterschiedlichen sozialen Umfeldern stattfinden. Also wenn ich das nur in der Schule habe, ist das ein kontextspezifisches Problem. Wenn ich das zum Beispiel in der Schule und im Familienumfeld habe, habe ich zwei unterschiedliche Kontexte. Da würde das dann schon eher für ADHS sprechen, von der Symptomlage her. Aber die Frage, die sich ja hier stellt, haben wir hier eine Symptomdiagnose, sprich also eine situative Diagnose, die wäre dann schon richtig kodiert, wenn man sagt, hier, diese Symptome liegen vor, da kann man die und die Verdachtsdiagnose festhalten. Warum? Also nicht, dass ich vielleicht durch meine Folgen wisst ihr das schon, ich bin kein Freund von Diagnosen im Sinne von Label, also dass man zu viele Diagnosen gibt. Ne? Ich finde es viel wichtiger, dass die Menschen verstehen, also die Betroffenen verstehen, was für Symptome habe ich, aus welchem Kontext heraus sind die entstanden und wie sind die Möglichkeiten für mich, dass ich die auch wieder verändere, also dass ich aus diesem Erleben rauskomme. Weil psychische Diagnosen sind kein Dauerzustand. Sie können ein Dauerzustand sein, ja, richtig. Auch gerade im Persönlichkeitsbereich wird das häufig diskutiert. Also ob Persönlichkeitsstrukturen oder sagen wir, Störungen auf Dauer bestehen bleiben. Wenn man einmal hat, hat man die immer. Das sehe ich nicht so. Wir haben ein bestimmtes, weil Persönlichkeitsstörung heißt ja, ich leide unter den Ausprägungen meiner Persönlichkeit. Habe einen Leidensdruck damit. Und also es ist jetzt sehr runtergebrochen, das ist natürlich noch viel komplexer, das Themenfeld, ne? Und wenn ich aber verstehe, warum ich darunter leide und wie das Umfeld gerade ist, dass ich dann überhaupt den Leidensdruck habe, ist es viel wichtiger zu schauen, womit steht das denn im Zusammenhang? Wodurch ist das denn ausgelöst worden? Also dann habe ich dann eine Erklärung für vielleicht die situative Symptomentstehung, also durch die aktuelle Situation, weil sonst hätte ich ja jetzt die Symptome und die Diagnose nicht. Aber bestimmte Diagnosen sind ja schon eine Folgediagnose. Das erkläre ich auch in der Folge 13 über Diagnosen, ne, dass man also unterscheidet in Symptom und in Ursachen und Folgediagnose. Weil die Ursachendiagnose kann sein, dass sie sich so nicht mehr gerade zeigt im Erleben. also weil es schon zu lang her ist, und sich dann über eine Folgediagnose eher, also sich eher in eine Folgediagnose verändert. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich als Kind zum Beispiel Trennungsängste habe, weil sich die Eltern trennen könnten oder sich auch getrennt haben und ich leide unter Trennungsängste, dann und diese nicht behandelt werden, dann kann daraus zum Beispiel im Erwachsenenalter eine Depression entstehen. Und wenn die Depression nicht behandelt wird, kann daraus an der Stelle im erhöhten Erwachsenenalter eine Schmerzstörung werden. Ist nur ein Beispiel. Ne? Das ist nicht immer so, ist nicht so schwarz-weiß. Dann haben wir hier drei Diagnosen, aber im Grunde haben wir nur eine Ursprungsdiagnose, und die anderen beiden Folgediagnosen sind ein Bewältigungsversuch des Organismus, um mit der Ursprungsproblematik umzugehen. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Und das ist wichtig zu verstehen. Was ist wann wie durch was entstanden und was kann man dann machen? Also das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Wenn ich das für mich klar habe, super, kein Problem. Dann deswegen kein Problem, weil dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Wenn ich nämlich an der Symptomdiagnose ansetze, weil die vielleicht gerade am belastendsten ist, kann ich die natürlich versuchen zu reduzieren. Dann wird das auch mit den richtigen Vorgehensweisen auch klappen, aber die werden ja wiederkommen. Die Symptome kommen deswegen wieder, weil die Ursachenproblematik ja noch nicht gelöst ist. Deswegen ist es wichtig, diese dann auch mit der Zeit zu verstehen oder vielleicht direkt sogar anzugehen. Weil wenn die Ursachenproblematik gelöst ist, wird die Folgeproblematik auch nicht mehr auftreten. So, mit jetzt nochmal kurz zum zurück. Ne? Also es ist wichtig, dass wir jetzt einen Schlenker zurückdrehen zu dem Thema der Identifikation mit Diagnosen. Wenn ich jetzt also recht früh schon eine Diagnose bekomme, werde ich ja mein Erleben an sofort auf die Symptome reduzieren. Also ich werde mein Erleben auf Erkrankung reduzieren. Ich werde dann sagen, okay, das ist schon wieder mein Symptom. Ah, schon wieder meine Erkrankung. Ah, hier bin ich ja, ja genau, das ist die und die Verhaltensweise. Das Problem ist nur dahinter, dass die Symptome in der Wortbedeutung her ja ein Versuch darstellen, mit meinem Bewusstsein in Kontakt zu gehen, mit dem Ziel, dass sich was verändert. Also die Symptome geben mir Signale, hey, pass auf dich auf, schau mal da genau hin und ändere das mal. Also pass das an. Ne, wie zum Beispiel, wenn ich müde werde, dann brauche ich Schlaf. Ne, wenn ich auf Toilette muss, dann ist die Blase voll, muss ich die Blase leeren. Also nur damit ihr versteht, was ich meine. Das sind so Dinge, da würden wir jetzt nicht sagen, das ist krank. Ne, vom Grundprinzip her. Es ist erstmal ein ganz, ganz kausal nachvollziehbarer Prozess. Aber so ist es mit dem psychischen Singen ja genauso. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir das erstmal klar mache, dass ich erstmal vom Grundprinzip her nicht als Mensch krank bin, sondern dass ich Signale kriege von meinem Körper, die mich auf was hinweisen, und ich mich nur fragen muss, verstehe ich das, und kann ich dann auch da Wege finden, dass sich das verändert. Das ist, wenn man so will, die Grundthematik. Und wenn ich jetzt lange Zeit immer wieder auf das Gleiche festgelegt worden bin, wie, ja, du warst schon immer sehr sensibel, oder du warst schon immer der depressiv war, oder bist schon wieder depressiv, oder lässt dich schon wieder hängen, hast du wieder so eine Phase, oder ne, so als Beispiel, dann werde ich ganz schnell auf sowas festgenagelt. Und das erlebe ich häufig bei Klienten, die dann kommen, die sich dann schnell in solche Schubladen stecken. Und dadurch, dass man in so eine Schublade steckt, ist das so wie so eine Art, ja, dann ist das so, ja. Das wäre so wie, als wenn ich in ein Auto einsteige, dann geht das Lämpchen an und auf einmal bleibt der Wagen stehen, weil der Tank leer ist. Ich weiß das aber nicht, dass der Tank leer ist. Und dann sage ich dann, ja, nach einer Zeit bleibt irgendwie der Wagen immer stehen, der ist dann kaputt, dann muss ich den immer nach Hause schieben, und dann kommt irgendwann wieder meine Mutter, mein Vater oder wer auch immer, und dann, wenn der damit gefahren ist, dann klappte das. Dann war auf irgendwie, ging das wieder eine Zeit lang, und dann blieb der wieder irgendwann stehen, wenn ich den gefahren bin, und dann muss ich den wieder nach Hause schieben und irgendwie geht das wieder. Also irgendwie ist der Wagen komisch. Ja, versteht ihr das Prinzip? Also, dass ich Dinge fehlinterpretiere, weil ich es nicht anders gelernt habe, weil es mir nicht anders beigebracht worden ist, weil ich es vielleicht auch anders vorgelebt bekommen habe. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich die Identifikation mit Diagnosen auch in die Richtung verändern, wo sie hingehört. Nämlich nicht als Stigmatisierung, du hast die Diagnose einmal und für immer, sondern als eine Art Hinweis, okay, wenn ich die Diagnose habe, wenn ich sie denn überhaupt im Moment noch habe, dann weist sie mich darauf hin, schau genau hin, guck bei dir hin, was brauchst du gerade, was ist gerade das Thema? Und mit diesen Worten lasse ich euch auch erstmal wieder für euch und kann euch sagen, dass wir das in den nächsten Folgen dann an bestimmten Symptomen und Diagnosebildern uns genauer anschauen. Bis dahin erstmal eine angenehme Zeit.